Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr verehrte Gäste, Besucherinnen und Besucher, ich begrüße Sie alle ganz, ganz herzlich zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Arbeit und Soziales zum Behindertengleichstellungsgesetz. Ich begrüße ganz herzlich hier unsere parlamentarische Staatssekretärin, Frau Kerstin Griese. Und ich begrüße den Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Herrn Jürgen Dusel, ganz herzlich hier. Schön, dass Sie beide da sind. Gegenstand der Anhörung sind folgende Unterlagen. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Behindertengleichstellungsgesetzes auf Bundestagsdrucksache 21/5140. Dann dazu ein Antrag der Fraktion der AfD unter B, Bürger, die abbauen, Teilhabe stärken für ein unbürokratisches Anerkennungssystem von Assistenzhunden auf Drucksache 21/3668. Unter C ein Antrag Bündnis 90 Die Grünen, Barrierefreiheit für eine moderne und inklusive Gesellschaft ernsthaft umsetzen, auf Drucksache 21/5335 und den Antrag der Fraktion Die Linke unter D, UN-Behindertenrechtskonvention konsequent umsetzen, auf Drucksache 21/5569. Die Öffentlichkeit beteiligen wir über die Bildschirmübertragung, sind Sie uns auch alle ganz herzlich willkommen. Und ich begrüße ganz ausdrücklich auch alle, die uns vor diesen Wänden im Saal, im Paul-Löbe-Haus zuschauen, in der Halle. Sind Sie uns ganz herzlich willkommen. Die von Ihnen, von den Verbänden, von den Institutionen, von den Einzelsachverständigen abgegebenen Stellungnahmen liegen uns allen auf der Ausschussdrucksache 21/11121 vor. Und wir möchten nun hören von Ihnen, wie Sie diese Vorlage fachlich beurteilen. Ich begrüße nun die Sachverständigen und rufe sie einzeln auf. Von Assoziata e.V. begrüße ich ganz herzlich per Videokonferenz uns zugeschaltet den Herrn Thomas Hansen. Sie sind da. Schön, dass Sie da sind. Von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Frau Dr. Anna Robra. Willkommen. Vom Handelsverband Deutschland, Dr. Peter Schröder. Ebenso. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Vom Deutschen Institut für Menschenrechte, Dr. Britta Schlegel. Grüße Sie herzlich. Und genauso herzlich grüße ich Frau Christiane Möller. Sie ist vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. Schön, dass Sie da sind. Als Einzelsachverständige heiße ich herzlich willkommen den Professor Dr. Felix Welti und den Herrn Sascha Göttert. Schön, dass Sie beide da sind. Zum Ablauf der heutigen Anhörung folgende Erläuterungen. Wir haben Beratungsblöcke, die teilen sich in 9 mal 8 Minuten auf. Und dann haben wir zum Schluss noch 10 Minuten eine freie Runde, sodass die 90 Minuten dann ausgelastet sind. Und jede Fraktion kann in dieser freien Runde dann auch noch mal Fragen stellen. Damit die Zeit effektiv genutzt wird, ist immer gut, wenn man präzise Fragen stellt. Darauf kann es dann vielleicht auch präzise Antworten geben. Achten Sie bitte auf die Uhrzeit. Und es geht ziemlich ganz genau bei uns zu. Die Eingangsstatements der Sachverständigen sind nicht vorgesehen. Dafür haben wir ja die Stellungnahmen. Ich bitte Sie wirklich noch mal, weil es heute besonders ist, dass wir laut ins Mikrofon hineinsprechen, dass wir die Kamera einschalten, auch die zugeschaltete Kollege, und hier deutlich sprechen. Wir beteiligen die Öffentlichkeit mit einer Live-TV-Übertragung auf bundestag.de im Parlamentsfernsehen. Die Anhörung wird auch live in die deutsche Gebärdensprache verdolmetscht und sie wird im Paul-Löbe-Haus an 2 Bildschirmen in der Halle übertragen. Das machen wir ausnahmsweise, weil der begrenzte Platz hier in diesem Raum gegeben ist und die Barrierefreiheit auch in diesem Gebäude lässt etwas zu wünschen übrig. Aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Kompromiss auch gefunden und haben uns auch lang überlegt, wie wir das machen. In diesem Zusammenhang auch gilt mein herzlichster Dank ans Ausschusssekretariat, die sich seit Wochen auch mit dieser Anhörung beschäftigt haben. Nach der Anhörung wird die Videoaufzeichnung auch mit den Untertiteln und der Gebärdenverdolmetschung in der Mediathek des Deutschen Bundestages zur Verfügung gestellt und bleibt dort anrufbar. Ich weise auch noch einmal darauf hin, dass Bild- und Tonaufnahmen verboten sind. Und schließlich möchte ich noch darauf hinweisen, wenn dann die Anhörung zu Ende ist, dass wir auch miteinander die Möglichkeit haben, ins Gespräch zu kommen und uns auszutauschen und uns auch noch mal vielleicht in der Halle an einem Tisch oder wo auch anders zu treffen. Die Gebärdendolmetschung wird dann auch angeboten. So, es geht los, wir beginnen. Es beginnt die CDU-CSU-Fraktion. Herr Oellers.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Einen herzlichen Gruß an alle Sachverständigen und Zuhörerinnen und Zuhörer, auch von unserer Seite. Unsere erste Frage richtet sich an die Assoziata e.V., Herr Thomas Hansen, zu dem Thema Assistenzhunde. Herr Hansen, wie bewerten Sie die im Gesetzentwurf vorgesehene Klarstellung, dass Menschen mit Behinderungen ihren Assistenzhund überall dort mit hinnehmen dürfen, wohin sie auch selbst Zutritt verlangen können, und eine Verweigerung des Zutritts nur noch bei unverhältnismäßiger Belastung möglich ist?
Vielen Dank, Herr Oellers. Herr Hansen, ich sage auch immer den Namen. Das dient dazu, dass das Protokoll es leichter hat, dann das Protokoll auch zu erstellen, wer was gesagt hat. Hört sich etwas komisch an, aber ich sage immer wieder den Namen zu. Herr Oellers, vielen Dank. Herr Hansen, Sie haben das Wort.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Ich hoffe, ich komme klar und deutlich rüber. Zur Frage von Herrn Oellers habe ich drei Aspekte. Zum einen, die Streichungen in 12e Absatz 1 sind durchaus sinnvoll. Wir folgen der Gesetzesbegründung, dass die bisherige Formulierung typischerweise für den allgemeinen Publikums- und Benutzungsverkehr zugänglich entbehrlich ist. Zweitens, für die Zutrittsrechte ist auch maßgeblich die vorgesehene Änderung oder Regelung in § 7 Absatz 3 Satz 3, und ich schließe mich dort ausdrücklich dem Aufruf der Liga Selbstvertretung und der Mail von Ottmar Miles Pauls an. Bitte streichen Sie in § 7 Absatz 3 Satz 3 den Halbsatz: Für Unternehmen im Sinne des Absatzes 2 gelten alle baulichen Veränderungen sowie Änderungen an Gütern und Dienstleistungen als unverhältnismäßige und unbillige Belastung. Eine solche Regelung betrifft auch alle Assistenzhundehalter in der Praxis tagtäglich. Und als drittes eine Anmerkung: Obwohl im Rahmen der bisherigen Übergangsregelung bereits anerkannte MAGs, also Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaften, über gesetzlich festgelegte Zutrittsrechte verfügen, schildern viele von ihnen immer noch Probleme hinsichtlich ihrer Zutrittsrechte. Ob diese Probleme mit der beabsichtigten Neufassung beseitigt werden, bleibt abzuwarten. Praxiserfahrungen deuten darauf hin, dass Zutrittsrechte von Assistenzhunden in der Öffentlichkeit noch sehr wenig bekannt sind. Hier sind auch nach Erkenntnissen der Evaluationsstudie gezielte Kommunikations- und Informationsmaßnahmen erforderlich. Und hier sehe ich auch die jeweiligen Verbände in der Information an ihre Mitgliedsunternehmen gefordert.
Vielen Dank, Herr Hansen. Herr Oellers, bitte.
Meine nächste Frage richtet sich ebenfalls an Herrn Hansen, Assoziata e.V. Herr Hansen, wie schätzen Sie die vorgesehenen Übergangsregelungen ein, mit denen ja zum einen Rechtssicherheit für bereits bestehende oder sich in Ausbildung befindliche Mensch-Assistent-Hund-Gemeinschaften geschaffen werden und mit der Assistenzhund- und Ausbildungsbetriebe unter den dort genannten Voraussetzungen von der Verpflichtung einer Zulassung durch eine akkreditierte Fachstelle befreit werden sollen?
Vielen Dank, Herr Oellers. Herr Hansen, bitte.
Ja, die derzeitige Situation ist dadurch gekennzeichnet, dass die in 12e Absatz 3 festgelegte Übergangsfrist zur Anerkennung bereits bestehender MAGs mit dem 30.06.2024 ausgelaufen ist. Dadurch können MAGs, deren Ausbildung mit dem Stichtag 30.06.2024 noch nicht beendet war oder noch nicht begonnen hatte, keine Anerkennung bei den zuständigen Landesbehörden beantragen. Wir haben als Verein des BMAS im Laufe des Jahres 2024 und der Folgezeit mehrfach auf diese Situation aufmerksam gemacht und um Verlängerung der Übergangsfristen gebeten. Insofern sind die im Gesetzentwurf und korrespondierend, also im Gesetzentwurf zu 12i Absatz 3 BGG und korrespondierend in § 21 Absatz 5 A und V vorgesehenen Verlängerungen der Übergangsregelung sinnvoll, aber eben auch zwingend notwendig. Wichtig ist aber auch, dass die in Artikel 2 Absatz 2 Absatz 4 Nummer 2 vorgesehene Änderung der A und V mit der Verlängerung der Antragsfrist bei den zuständigen Landesbehörden zeitgleich mit den übrigen Vorschriften zum assistenzvollen Bereich sofort mit Verkündung des Gesetzes in Kraft tritt. Bisher ist für diese Änderungen ein Inkrafttreten wie für alle anderen Änderungen der erste Tag des auf die Verkündung folgenden Quartals vorgesehen. Das frühere Inkrafttreten ermöglicht den Betroffenen die direkte Antragstellung nach Veröffentlichung des Gesetzes.
Vielen Dank, Herr Hansen. Frau Düber.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Sachverständige, meine Fragen richten sich an Frau Dr. Ropra, BDA, und Herrn Dr. Schröder, HDE. Und zwar, der Regierungsentwurf führt erstmals einklagbare Ansprüche auf angemessene Vorkehrungen gegenüber privaten Anbietern ein. Welche praktischen und wirtschaftlichen Auswirkungen erwarten Sie hiervon, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen? Und halten Sie den im Gesetzesentwurf veranschlagten Erfüllungsaufwand von 1,35 Millionen Euro jährlich für realistisch?
Vielen Dank, Frau Düber. Frau Ropra, bitte.
Ja, vielen Dank. Mit Blick auf die Zeit werde ich mich kurz fassen. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen sind die Auswirkungen und Belastungen durchaus schon erheblich. Und der Erfüllungsaufwand ist aus unserer Sicht auch nicht richtig geschätzt. Der HDE hat dazu einige Beispiele in seiner Stellungnahme ausdrücklich aufgeführt. Darauf möchte ich explizit verweisen. Natürlich muss so ein Gesetzentwurf die berechtigten Interessen von Menschen mit Behinderungen in Einklang bringen mit den Belastungen, die die Unternehmen damit eben ausgesetzt sind. Und dazu müsste aus unserer Sicht schon in dem Gesetzentwurf noch nachgebessert werden. Richtig ist jedenfalls, dass der Gesetzentwurf Barrierefreiheit und die Vorkehrungen, angemessene Vorkehrungen im Einzelfall vorsieht und nicht grundsätzlich Barrierefreiheitsverpflichtungen enthält. Das ist aus unserer Sicht angesichts der Vielgestaltigkeit von Behinderungen und damit verbundenen Barrieren für Unternehmen einfach nicht lösbar. Aus unserer Sicht muss zumindest der Entschädigungsanspruch noch rechtsklar ausgeschlossen werden und vor allen Dingen längere Übergangsfristen eingeführt werden. Das Thema Beweislastumkehr ist aus unserer Sicht jetzt richtig geregelt im Gesetzentwurf. Dabei sollte es bleiben. Also zivilrechtliche Regelungen sind hier ausreichend, um die Interessen von Menschen mit Behinderungen in ausreichender Weise zur Geltung zu bringen.
Vielen Dank, Frau Ropra. Herr Schröder, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich will dann noch mal schnell auf das Thema wirtschaftliche Belastung eingehen. Ich darf darauf hinweisen, dass wir im Einzelhandel 50 Millionen Kundenkontakte pro Tag haben. Ausweislich der Gesetzesbegründung leben in Deutschland 16% Menschen mit Behinderung. Daraus ergibt sich eine Zahl von 8 Millionen potenziellen Anspruchsstellern pro Tag. Das alle Ansprüche kostenlos und ohne wirtschaftlichen Aufwand gestellt werden können. Davon geht natürlich auch der Gesetzesentwurf nicht aus. Allerdings sind wir der Meinung, dass die tatsächlich mit diesen neuen Ansprüchen verbundenen wirtschaftlichen Belastungen für die Unternehmen deutlich höher sein werden und in deutlich höherer Fallzahl vorkommen werden, als das der Gesetzentwurf vorsieht. Der Gesetzentwurf geht von 5.600 kostenpflichtigen Fällen pro Jahr für die gesamte Wirtschaft aus. Ich habe eben ausgeführt, dass wir alleine 8 Millionen potenzielle Anspruchssteller als Kunden pro Tag im Einzelhandel bedienen. Und daraus ergibt sich, dass der Gesamtaufwand, der im Gesetzentwurf angegeben wird, mit 1,35 Millionen Euro pro Jahr für die gesamte Wirtschaft deutlich zu niedrig angesetzt wird. Wir sind heute nicht in der Lage, genau zu prognostizieren, wie hoch die wirtschaftliche Belastung sein wird. Sie wird jedenfalls ein Vielfaches von dem allein für den Einzelhandel betragen, was wir hier im Gesetzentwurf für die gesamte Wirtschaft veranschlagt haben. Danke.
Herr Schröder, vielen Dank. Die eine Minute, die wir länger gebraucht haben, ziehen wir in der nächsten Runde bei der CDU-CSU wieder ab. Herr Faeser von der AfD, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch einen herzlichen Dank von uns an alle Anwesenden und Referierenden heute. Meine erste Frage geht tatsächlich an alle Anwesenden, die eine Stellungnahme abgegeben haben, und zwar hinsichtlich der Frage der Assistenzhunde. Inwieweit halten Sie denn den jetzt nun eingeschlagenen Weg des bloßen Erlasses von Übergangsregelungen tatsächlich für zielführend und tragfähig und nicht eigentlich nur als eine Behandlung der Symptome? Inwieweit erachten Sie einen Ansatz, wie wir ihn in unserem Antrag hervorgebracht haben, Einführung eines niederländischen Modells, nicht tatsächlich für zielführender, vor allem mit Blick auf die Tatsache, dass beim Auslaufen der Übergangsregelung die Probleme, die einhergegangen sind mit der bestehenden Regelung, ja tatsächlich wieder eintreten könnte, nämlich dass die betroffenen Personen über ein Dreivierteljahr wieder auf ihren Assistenzhund warten und es keine entsprechende Regelung von Seiten des Bundes gibt?
Vielen Dank. Das ist auch neu. Eine Frage an alle. Wer beginnt? Alle gleichzeitig ist schlecht. Jawohl, dann fangen wir im Netz an. Videokonferenz, Herr Hansen, bitte.
Ja, schönen Dank für die Frage. Da muss ich bitte etwas weiter ausholen.
Es müssen alle antworten, aber wir haben 8 Minuten Zeit.
Gut. Wir haben in den Beratungen zum Teilhabestärkungsgesetz vor 5 Jahren bereits sehr deutlich gemacht, wie wichtig Qualität und Transparenz in dem damals noch völlig ungeregelten Assistenzhundebereich war. Dazu stehen wir auch heute. Wir stehen auch weiterhin zu der Regelung, dass eine formelle Zulassung von Ausbildungsstätten erforderlich ist, um die nötige Transparenz für alle Akteure in diesem System zu erhalten. Insofern stehen wir dafür ein, dass eine fachliche Stelle durchaus erforderlich ist. Ob sie in dieser sehr aufwendigen Form, die ja auch die Evaluationsstudie beschrieben hat, erforderlich ist, müsste abgeklärt werden. Aber wir brauchen eine Stelle, die für Transparenz und Qualität sorgt und die Betroffenen, die Finanziers, die sichere Seite führt, dass sie tatsächlich die versprochene Leistung erhalten können.
Vielen Dank, Herr Hansen. Herr Professor Dr. Welty.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich denke, alle, die die Neuregelungen gesehen haben, als sie damals in Kraft getreten sind, haben gesagt, das ist erstmal spannend. Wir hatten die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 2020 zum Zutrittsrecht mit Assistenzhund in einer Arztpraxis. Das war ja der Einstieg darin, dass man gesehen hat, verfassungsrechtlich und auch von der UN-Behindertenrechtskonvention her ist es nötig, auch im Zivilrecht maßvoll Dinge zu regeln. Und dann war die Frage, wie man das regelt. Und manche werden auch gesagt haben, okay, das ist mal wieder sehr ausführlich geraten, diese Regelung. Aber letztlich würde ich sagen, es entspricht dem Pfad, auf dem die deutsche Gesetzgebung ist. Das mag mit dem deutschen grüblerischen und tüftlerischen Nationalcharakter zusammenhängen, der solche Regelungen einfach hervorbringt. So machen wir in Deutschland Gesetze und insofern ist es pfadabhängig. Vielleicht haben wir nicht die innere Leichtigkeit der Niederländer an der Stelle zur Verfügung. Ich sehe in den Entwürfen, auch dem Regierungsentwurf, dass man sich bemüht, hier die Dinge rauszunehmen, die unpraktisch sind. Und das finde ich auch wichtig. Und glaube, es ist auch gut, dass hier eine Evaluation stattgefunden hat und man auf diesem Weg dann versucht, weiter die wichtigen Anliegen der assistenzhundnutzenden Personen dann auch zu verfolgen.
Vielen Dank. Dann machen wir einfach die Reihe weiter. Frau Möller, bitte. Vielen Dank, Herr Welty.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, die jetzigen Regelungen sind weitgehend erstmal unstreitig. Da beziehe ich mich auf Herrn Hansen und seine Ausführungen von vorhin. Was das, die Frage ist, wie kompliziert das eigentlich mit der Zulassung ist, ja, das ist kompliziert. Und ja, sicherlich braucht es hier auch Vereinfachung. Das zeigt ja auch die Evaluation. Allerdings ist die Frage, in welcher Form. Und Bürokratieabbau heißt ja nicht, dass ich sozusagen an Standards schrauben darf, sondern im Sinne des Verbraucherschutzes ist es ganz wichtig, dass Menschen mit Behinderungen, die auf einen Assistenzhund angewiesen sind, sich darauf verlassen können, dass sie den von der Ausbildungsstätte bekommen und nachher ordentlich geprüft werden, sodass das auch gut funktioniert. Die Arbeitgeber haben es in ihrer Stellungnahme auch angesprochen mit einem anderen Hintergrund. Da ist es nämlich das Akzeptanzproblem, wenn Assistenzhunde nicht gut ausgebildet sind. Das spielt hier genauso, denke ich, eine Rolle. Und von daher darf man nicht voreilig sagen, das machen wir jetzt alles komplett anders. Ich habe mich versucht, ein bisschen zu informieren über das niederländische Modell. Und zu hören bekommen aus den Niederlanden, wir warten gerade darauf, was die Deutschen macht, weil wir sind nicht so ganz glücklich mit dem, was wir hier haben, weil es eben sozusagen ganz einseitig die Qualität absenkt und nicht stärkt. Vielleicht dazu.
Ja, vielen Dank, Frau Möller. Frau Schlegel, bitte.
Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Frage. Ich möchte mich Herrn Hansen und auch Frau Möller gerne anschließen. Wir haben uns unserer schriftlichen Stellungnahme nicht ausdrücklich zu dem Thema der Assistenzhunde geäußert, sind aber als Institut für Menschenrechte froh, dass es jetzt Lösungen geben soll zur Akkreditierung, weil wir in den letzten ein, zwei Jahren sehr viele Beschwerden und Individuen gehabt haben, die uns angerufen, gemailt haben und dieses Problem uns immer wieder auch zur Kenntnis gebracht haben.
Vielen Dank. Herr Schröder.
Ja, vielen Dank für die Frage. Tatsächlich haben wir uns zu diesem Thema nicht positioniert. Und insofern würde ich gerne auf die Position der BDA verweisen an der Stelle.
Dann bitte schön, Frau Robra.
Ja, ich kann mich allen meinen Vorrednerinnen und Rednern eigentlich anschließen. Auch wir halten klare Qualitäts- und Zertifizierungsstandards für notwendig und die auch beizubehalten im Interesse der Menschen mit Behinderungen. Aber auch, und darauf hatte Frau Möller ja gerade schon hingewiesen, es ist eben auch wichtig, Assistenzhunde, die in der Assistenz und der Verwirklichung von Teilhabe und eben dürfen nicht, also die Voraussetzungen sollten nicht so aufgeweicht werden, dass man jetzt zum Beispiel einen Hund, der einem auch wichtig ist, als Bürohund mitnehmen könnte in den Betrieb. Ja, also es sollte sich schon auf Assistenzhunde beschränken, die tatsächlich auch wichtig sind für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung.
Vielen Dank, Frau Robra und Herr Göttert. Bitte schön.
Für mich wäre da alles gesagt und ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen.
Vielen Dank, Herr Göttert. Es rentiert sich nicht mehr mit 22 Sekunden.
Dann schlage ich Sie
mal. Die kommen auf die nächste Runde. Dann geht es mit der SPD weiter. Frau Heubach, bitte schön.
Vielen Dank, lieber Herr Ausschussvorsitzender, liebe Damen und Herren, Gäste. Ich richte meine Frage an Britta Schlegel vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Wie beurteilen Sie die Regelung, dass bei angemessenen Vorkehrungen für Unternehmen bauliche Veränderungen und Änderungen an Produkten und Dienstleistungen generell als unverhältnismäßige und unbillige Belastung gelten? Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang die Umsetzung der UN-BRK? Ich würde direkt eine zweite Frage anschließen. Wie bewerten Sie die Annahme, dass die Wirtschaft durch eine Verpflichtung zu angemessenen Vorkehrungen, wie sie jetzt vorgesehen sind, also ohne die Pauschalausnahme, zu stark belastet werden würden?
Vielen Dank, Frau Heubach. Frau Schlegel, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das Deutsche Institut für Menschenrechte, ich möchte das noch kurz sagen, ist die deutsche nationale Menschenrechtsinstitution, für die, die uns nicht kennen. Wir arbeiten auf unabhängiger wissenschaftlicher Basis und unsere unabhängige Stellung ist seit 2015 bundesgesetzlich auch verankert. Ich bin die Leiterin der Monitoringstelle zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention. Ganz wichtig ist für uns, dass in diesem Gesetzentwurf es tatsächlich erstmalig eine gesetzliche Verpflichtung zur Zugänglichkeit in der Privatwirtschaft gibt. Und zwar im Rahmen des Benachteiligungsverbots. Die Privatwirtschaft muss auch angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Behinderung vorhalten. Das finden wir sehr wichtig. Worauf wurde aber verzichtet? Es wurde verzichtet auf eine generelle Verpflichtung zum Ausbau von Barrierefreiheit, so wie es die in den USA auch gibt. Das muss man sehen, das ist etwas, was die Menschen mit Behinderungen in Deutschland eigentlich erwartet hatten. Und aus diesem Grund demonstrieren sie tatsächlich. Man sieht es hier vor dem Sitzungssaal draußen auf dem Trottoir.
Es ist umso wichtiger, und das muss man sagen, dass das Konzept der angemessenen Vorkehrung dann hier wirklich gut verankert wird in diesem Gesetz, wenn es wirklich eine Zugänglichkeit für den einzelnen Menschen mit Behinderung in den verschiedenen Situationen ermöglichen soll. Denn das ist ein Recht, was die Menschen mit Behinderung haben als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Und Artikel 3 des Grundgesetzes, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden, sowie auch die UN-Behindertenrechtskonvention geben dem Staat tatsächlich vor, hier diskriminierungsrechtliche Regelungen zu schaffen. Da warten wir sehr lange drauf, weil 2009 ist die Behindertenrechtskonvention in Kraft getreten. Seit 1993 haben wir das Diskriminierungsverbot in der deutschen Verfassung. Wir freuen uns sehr, dass die angemessenen Vorkehrungen also hier eingeführt werden. Allerdings sind die angemessenen Vorkehrungen nicht so verankert, wie sie in der Behindertenrechtskonvention konzipiert sind. Angemessene Vorkehrungen, was ist das? Angemessene Vorkehrungen sind notwendige und geeignete Änderungen und Anpassungen, die keine unverhältnismäßige und unbillige Belastung darstellen. Das heißt, in der Definition der angemessenen Vorkehrung ist vornherein schon enthalten, dass sie per se immer verhältnismäßig sein müssen. Das heißt, es wird große Rücksicht genommen auf die Pflichtenträger, also in diesem Fall die Wirtschaft, auch kleine Unternehmen, Friseurläden, Bäcker, werden nicht unverhältnismäßig belastet werden durch diese angemessenen Vorkehrungen. Es geht nämlich darum, dass der Mensch in der Situation Hilfe bekommt, dass man in der Situation, man möchte eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, steht vor einem Geschäft und kommt nicht rein, dass in der Situation wirklich Abhilfe geschaffen wird. Es geht tatsächlich nicht um den Ausbau von Barrierefreiheit durch die Hintertür der angemessenen Vorkehrungen. Das wäre etwas ganz anderes. Dann würden wir sprechen von einer rechtlichen Verpflichtung der Wirtschaft, Barrierefreiheit auszubauen. Die haben wir nicht. Wir haben tatsächlich nur dieses kleine Konstrukt, das ist sozusagen der kleine Bruder der strukturellen Barrierefreiheit, dieses Konstrukt der angemessenen Vorkehrungen, um im Einzelfall individuell Abhilfe zu schaffen. Mit dieser Pauschalausnahme, und da hat Frau Heubach gerade darauf angesprochen, die in dem Gesetz jetzt noch vorhanden ist, die ja im Moment noch aussagt, dass jegliche bauliche Veränderung und jegliche Änderung der Dienstleistung als unverhältnismäßig gilt, wird im Grunde das Konzept der angemessenen Vorkehrung komplett ausgehöhlt. Das heißt, auf was kann sich ein Mensch mit Behinderung noch verlassen, wenn er eine Dienstleistung in Anspruch nehmen möchte? Die Person kommt in die Situation, muss wahrscheinlich dem Gegenüber noch erklären, was angemessene Vorkehrungen sind. Und das Gegenüber kann dann aber sagen, nein, jegliche Anpassung meiner Dienstleistung ist gesetzlich gar nicht notwendig. Und dann steht der Mensch wieder vor der gleichen Barriere, vor der er auch ohne diesem Gesetz stehen würde. Das heißt, wir plädieren und bitten ganz stark darum und plädieren davor, diese Pauschalausnahme zu streichen.
Vielen Dank, Frau Schlegel. Frau Heubach, bitte.
Vielen Dank. Meine dritte Frage geht ebenso an Frau Schlegel. Wie beurteilen Sie die vorgesehene Regelung zur Rechtsdurchsetzung mit Blick auf Fristen, Schadenersatz, Beweislast und Klagemöglichkeiten?
Vielen Dank. Frau Schlegel, bitte.
Ja, vielen Dank. Der Gesetzentwurf hat aus unserer Perspektive auch im Rechtsschutz noch starke Schwächen. Im Moment ist es so, dass die Beweislast, dass ein Mensch mit Behinderung benachteiligt wird, bei dem Menschen selber liegt. Das heißt, der Betroffene muss tatsächlich nachweisen, dass eine Diskriminierung stattgefunden hat. Außerdem muss der Betroffene den Rechtsweg mit eigenen Mitteln und aus eigener Kraft beschreiten, weil im privaten Bereich keine Verbandsklage vorgesehen ist. Und wenn die Person das alles dann alleine schafft, zu klagen, zu beweisen, dass sie benachteiligt wurde, dann drohen der Gegenseite keine Sanktionen in Form von Schadenersatz, sondern es sind nur Unterlassungs- und Feststellungsklagen überhaupt möglich. Das heißt, die Last des Beweises und das Prozessrisiko liegen tatsächlich sehr, sehr stark bei den betroffenen Menschen mit Behinderungen, auch auf eigene Kosten dieses Verfahren durchzuführen. Und das wird viele von der Rechtsdurchsetzung tatsächlich abhalten. Also viele werden sich fragen, schaffe ich das, lohnt sich das, finde ich überhaupt einen Anwalt, eine Anwältin, die mit mir diesen Prozessweg beschreiten. Im Einzelnen
würden wir dringend bitten, die Präklusionsfrist auf 12 Monate zu verlängern. Die Präklusionsfrist ist die Frist, in der ein Mensch mit Behinderung seine Ansprüche nach Diskriminierung geltend machen muss vor Gericht. Die ist im Moment sehr kurz, mit 4 Monate bemessen. Wir möchten Sie sehr, sehr gern darauf verweisen, dass wir die auf 12 Monate gerne verlängert wissen wollen würden. In den meisten europäischen Ländern haben Betroffene deutlich mehr Zeit, ihre Ansprüche geltend zu machen. In Frankreich gibt es eine Frist von 5 Jahren, in Norwegen, der Slowakei und Tschechien von 3 Jahren, in Österreich von 1 bis 3 Jahren. Also wir würden in Deutschland ein schlechtes Zeichen setzen. Wichtig wäre uns auch eine Beweislasterleichterung für Menschen mit Behinderung. Das heißt, dass es ausreichen würde, dass die betroffene Person glaubhaft macht, dass eine Benachteiligung vorgefallen ist und dass die gegnerische Partei, also die beklagte Partei, beweisen muss ihrerseits, dass es keine Diskriminierung stattgefunden hat. Das würde jedenfalls dem Machtgefälle zwischen dem betroffenen Menschen mit Behinderung in einer Diskriminierungssituation und den Anbieter von Dienstleistungen etwas ausgleichen zugunsten der Menschen mit Behinderung. Von daher bitten wir Sie ganz dringlich, sich für die Wiederaufnahme einer Regelung zur Beweislasterleichterung einzusetzen.
Vielen Dank, Frau Schlegel. Wir gehen in die nächste Runde. Die Runde der Bündnis 90 Die Grünen. Frau Rüffer, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen richten sich an Christiane Möller vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. Und die erste Frage wäre, wenn dieses Gesetz, dieser Entwurf so verabschiedet werden würde, was könnte der leisten in der Praxis und was könnte er nicht leisten? Also bitte um eine Gesamtschau.
Frau Möller, bitte schön.
Ja, vielen Dank für die Frage. Britta Schlegel hat es gerade schon angesprochen. Im Bereich der Einbeziehung Privater in das Behindertengleichstellungsgesetz reden wir leider immer noch nicht davon, Barrierefreiheit strukturell voranzubringen. Das ist aber das, was wir seit Jahrzehnten mittlerweile fordern und wo auch Deutschland immer wieder auch vom Fachausschuss der Vereinten Nationen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention entsprechend darauf hingewiesen wird, dass solche Regelungen benötigt werden. Also das tut der Gesetzentwurf nicht. Der Gesetzentwurf stattdessen setzt einige Regelungen einige Vorschläge aus der Evaluation des Gesetzes um bezüglich Träger öffentlicher Gewalt. Die sind teilweise noch nicht ausreichend. Und was er aber vor allen Dingen tut, und darüber reden wir ja gerade im Ganzen, er bezieht private Anbieter von Gütern und Dienstleistungen zumindest mal beim Benachteiligungsverbot ein. Das ist ein großer Schritt und ich bin froh, dass wir heute überhaupt darüber diskutieren, dass solche Regelungen kommen. Und ich appelliere aber auch sehr an Sie als Abgeordnete, hier noch deutlich nachzulegen, denn der Entwurf, so wie er ist, ist so ein bisschen nach dem Prinzip, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das ist nicht das, was wir von so einem Gesetz erwarten. Was regelt der Entwurf? Er regelt erstmal, dass Träger öffentlicher Gewalt nicht benachteiligen dürfen. Und er differenziert dann im nächsten Absatz auch private Anbieter von Gütern und Dienstleistungen dürfen nicht benachteiligen. Bei den Trägern öffentlicher Gewalt hätten wir jetzt schon uns gewünscht, dass da alle öffentlichen Stellen dazukommen, dass wir da nicht zu unterschiedlichen Schutzniveaus kommen. Der Staat soll ja nicht ins Privatrecht flüchten, wenn er Aufgaben der Daseinsvorsorge vornimmt. Kommen wir aber zu den Privaten. Dann differenziert das Gesetz verschiedene Formen, wann eine Benachteiligung vorliegen kann. Da geht es zum einen erstmal um die unmittelbare Benachteiligung. Was wir hier noch nicht angesprochen haben, die unmittelbare Benachteiligung soll durch jeden sachlichen Grund gerechtfertigt sein. Da bleibt am Ende nur Willkür übrig und ausdrückliche Behindertenfeindlichkeit. Das ist sicherlich nicht gewollt vom Gesetzgeber, dass das Ergebnis sein soll zum Thema unmittelbare Benachteiligung. Also hier muss das gelten, was wir auch aus dem Antidiskriminierungsrecht im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz schon kennen. Nur gewichtige Gründe dürfen hier eine Rolle spielen. Punkt 1. Punkt 2, und das ist übrigens auch aus unserer Sicht wirklich nicht nur eine Frage des Gleichklangs mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, sondern die Frage der Rechtfertigungsgründe. Das ist eine verfassungsrechtlich relevante Frage. ändert man das nicht. Bin ich nicht so sicher, was das Bundesverfassungsgericht dazu möglicherweise urteilen würde. Der Punkt 2, angemessene Vorkehrungen, auch dieser Punkt, Frau Schlegel hat es schon angesprochen in ihrer Stellungnahme, dieser pauschale Ausschluss von baulicher Veränderung und Änderung von Gütern und Dienstleistungen, das sorgt einfach dafür, dass letztlich davon nichts übrig bleibt. Und angemessene Vorkehrungen sind Ausdruck des Benachteiligungsverbots, sie sind Ausdruck, wenn sie nicht vorgehalten werden, von Diskriminierung. Und eigentlich muss das schon mindestens seit dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention gelten. Also das sind die beiden ganz problematischen Gründe am Anfang, diese Pauschalausschlüsse, die aus unserer Sicht unbedingt zu streichen sind und unbedingt auch noch mal bei den zwingenden sachlichen Gründen. Und dann betrifft es natürlich den ganzen Bereich der Rechtsdurchsetzung. Gesetze sind nur so gut, wie ich sie auch durchsetzen kann. Also wenn ich da zum Beispiel im Gesetz lese, dass wenn gegen gesetzliche Vorgaben zur Barrierefreiheit verstoßen wird, die es ja auch gibt in Deutschland schon, ich dann nur mit einer Feststellungsklage das mal sozusagen ausurteilen kann von einem Gericht, dann frage ich mich, was nutzt mir das als Bürger? Hier sind ja einige Juristen und ich weiß nicht, wer von denen schon mal versucht hat, ein Feststellungsurteil zu vollstrecken. Die Feststellung nutzt mir nämlich nichts. Ich brauche Beseitigung von Barrieren. Der zweite Punkt, Präklusionsfrist. Auch da kann ich mich auf Frau Schlegel berufen. Mindestens muss hier aber berücksichtigt werden, was auch in der Evaluation zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz schon gesagt wurde, mindestens 6 Monate. Beweiserleichterung kann ich mich auch nur anschließen. Das ist ein Problem, wenn Menschen mit Behinderung den Vollbeweis führen müssen, unter den Bedingungen, die wir gerade da vorhin auch schon aufgezeigt haben, dann wird das kaum gelingen. Und Schadenersatzansprüche komplett gegen Private auszuschließen, erscheint mir auch ein bisschen merkwürdig. Also im Reiserecht oder so würde niemand auf die Idee kommen, bei einem Mangel zu sagen, auch Entschädigung, das gibt es nicht. Warum das bei einer Benachteiligung oder bei einer dadurch bedingten Schlechtleistung für Menschen mit Behinderung anders sein soll, das mögen alle beantworten, bevor das Gesetz verabschiedet wird. Das vielleicht so zur Gesamtschau dessen, was hier gerade da ist. Ich möchte noch mal eins sagen. Wir reden hier nicht über soziale Wohltaten, wenn wir über das Thema Diskriminierungsschutz sprechen. Wir reden davon, dass eine Behinderung entsteht aus einer individuellen Beeinträchtigung und umweltbedingten Barrieren. Und auf die umweltbedingten Barrieren kann ich aber auch ein Stück weit Einfluss nehmen. Und das muss man sich doch verdeutlichen, wenn man solche Gesetze letztlich verabschiedet. Und bitte machen Sie sich auch deutlich, es geht auch darum, unseren Herausforderungen in unserem Sozialleistungssystem gerecht zu werden. Wir werden zunehmend ältere Menschen mit Behinderung bekommen. Und noch ein Wort an die Wirtschaft. Das tut schon weh, wenn man lesen muss und hören muss, wie schlimm das ist, wenn dann plötzlich behinderte Menschen einkaufen wollen, wie viel Kosten die verursachen. Dass die Kunden sind und vielleicht auch gerne mal was konsumieren wollen und einkaufen wollen und dass da vielleicht auch draus was entsteht, was Positives, dass da vielleicht mehr Umsatz erfolgt, dass Produkte und Dienstleistungen vielleicht besser sind, wenn sie für alle da sind und gemacht werden. Das vermisse ich so ein bisschen und das finde ich, da müssen wir zu einem positiveren Bild kommen. Und ganz ehrlich, in anderen Ländern hat mehr Barrierefreiheit noch nicht dazu geführt, dass das Abendland untergegangen wäre. Wir haben Regelungen in den USA, wir haben sie in Österreich, wenn wir auf Europa gucken. Und wir sollten mutig sein, wirklich im Sinne eines modernen Landes hier wirklich ambitionierte Regelungen, gute Regelungen für Menschen mit Behinderung zu erlassen.
Vielen Dank. Vollumfassend, Frau Möller, und auch was die Zeit betrifft, vollumfassend. Wir gehen in die nächste Runde, die Runde der Linke. Herr Pellmann, bitte.
Ja, Herr Vorsitzender, liebe Sachverständige, vielen Dank für das bisher Gehörte und auch was die Antworten betrifft. Herr Göttert, ich könnte ja sagen, warum sitzen Sie nicht bei den anderen, aber an diesem Haus sieht man, wie Barrierefreiheit nicht funktionieren sollte. Aber die Randbemerkung sei mir zumindest an der Stelle erlaubt. Die Herstellung von vollumfänglicher Barrierefreiheit, meine Frage richtet sich an Herrn Göttert, wird ja sehr häufig als problembehaftet dargestellt, beziehungsweise wird immer gesagt, das sei problematisch im Gesetzentwurf. Ich zitiere es, von unverhältnismäßiger und unbilliger Belastung die Rede. Und meine zwei ersten Fragen, schätzen Sie das ähnlich oder genauso aus? Ist das wirklich so? Und stellt Barrierefreiheit, und da knüpfe ich auch an die Sachverständige, die vor Ihnen gesprochen hat, an, stellt Barrierefreiheit nicht vielleicht auch eine große Chance, insbesondere für unsere Wirtschaft, dar?
Vielen Dank, Herr Pellmann. Herr Göttert, bitte.
Vielen Dank, Herr Pellmann, für die Frage. Erstmal vielen Dank an alle meine Vorredner. Da wurde schon einiges Gutes gesagt auch. Aber genau das ist das Problem, Herr Pellmann, dass Barrierefreiheit immer als Problem dargestellt wird. Was es eigentlich gar nicht ist, weil Barrierefreiheit kann man auch als Chance verstehen und sollte man als Chance verstehen, indem man zum Beispiel sagt, Menschen mit Behinderung können genauso arbeiten, wie jemand, der zu Fuß läuft. Ich gehe nicht auf dem Finanzamt meinen Kaffee trinken, ich gehe meinen Kaffee trinken in einem Bäcker, der in der Privatwirtschaft liegt. Und 90% meines Lebens oder des Lebens von Menschen mit Behinderung findet in der Privatwirtschaft statt. Und warum man da so kritisch betrachtet, die nicht in die Verpflichtung zu nehmen, das verstehe ich nicht und das kann ich auch so nicht akzeptieren.
Vielen Dank, Herr Göttert. Herr Pellmann.
Ich habe noch eine zweite Frage, Herr Göttert, an Sie. Der Gesetzentwurf sagt ja, der derzeit vorliegende Entwurf sagt ja klar, dass Privatwirtschaft nicht zu Änderungen bei Gütern und Dienstleistungen verpflichtet werden kann. Ich glaube, dass wenn man das draußen, und so habe ich auch Protest und E-Mails und Stellungnahmen wahrgenommen in den letzten Wochen und Monaten, dass vielen Menschen da draußen gar nicht klar ist, was das in der rechtlichen, in der tatsächlichen Umsetzung bedeutet, aber vielleicht können Sie uns hier noch ein paar Beispiele mitgeben dafür, was Wirtschaft, wenn dieses Gesetz in Kraft tritt, alles nicht machen muss. Und um am konkreten Beispiel zu bleiben, welche Auswirkungen das für Sie konkret als Mensch, der eine Behinderung hat, haben würde.
Herr Göttert, bitte.
Danke, Herr Pellmann, für die Frage. Das hat große Auswirkungen, weil ich dann zu 90% mein Leben nicht mehr so gestalten kann. Ich kann eben nicht mehr sagen, ich gehe jetzt in Berlin in einen Kaffee meiner Wahl, sondern ich muss dann das Kaffee nehmen, was gerade mal barrierefrei ist und wo ich auch vielleicht nicht mein Lieblingskaffee bekomme. Und das hätte sehr, sehr große Auswirkungen. Und ich hoffe, dass das so nicht kommt, weil auch in der Privatwirtschaft sind wir unterwegs, sind wir vorhanden und warum man die nicht in die Pflicht nehmen kann, verstehe ich nicht.
Vielen Dank. Herr Pellmann.
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Göttert. Sie kommen ja so wie ich auch aus der schönen Stadt Leipzig und nach Informationen des Bundesinstituts für Baustadt- und Raumforschung sagt man, dass 96% der Menschen in unserer Stadt, aber auch in anderen Großstädten, weniger als einen Kilometer zu ihrem Hausarzt, so sie denn einen haben, zurücklegen müssen. Die Frage, die sich mir dann immer stellt, weil es immer eine nicht greifbare Zahl ist, gilt dieser Kilometer auch für Menschen mit Behinderungen? Und vielleicht könnten Sie, so Sie uns da mal ein bisschen in Ihre Lebenswelt mitnehmen würden, sagen, wie lange der Weg denn bei Ihnen so ist zu Ihrem Hausarzt.
Herr Göttert, bitte.
Vielen Dank für die Frage, Herr Pellmann. Und ich betrachte die Frage mit einem kleinen Schmunzeln, weil ich nicht nur einen Kilometer zu meinem Hausarzt habe, sondern deutlich mehr. Ich fahre zu meinem Hausarzt eine Dreiviertelstunde, zu meinem Neurologen anderthalb Stunden und zu meinem Orthopäden eine halbe Stunde. Und auch da haben wir wieder das Problem, dass 90% der Ärzte nicht barrierefrei sind oder sie eben auch keine Termine dann vergeben, wenn sie barrierefrei sind.
Vielen Dank. Ich warte immer auf Ihr Okay, Herr Rützel, aber
bitte?
Ich warte immer auf Ihr Okay, deswegen schaue ich immer.
Vielen Dank, Herr Pellmann.
Würde das bedeuten, dass wenn man, Herr Götter, das provoziert bei mir die Nachfrage, wenn man Privatwirtschaft dazu verpflichten würde, also auch Arztpraxen verpflichten würde, barrierefrei zu sein, würde das dann nicht deutliche Erleichterungen für Menschen mit Behinderung, aber auch für Sie persönlich bringen?
Herr Götter.
Danke, Herr Pellmann, für die Frage. Ja, natürlich würde das Erleichterungen, das würde in so vielen Bereichen Erleichterungen bringen, wenn Arztpraxen barrierefrei wären. Ich müsste nicht mehr eine Stunde fahren, ich könnte mir die nächste Arztpraxis in der Nachbarstraße oder so raussuchen und könnte dorthin gehen zum Arzt. Oder ich könnte eben in mein Lieblingscafé gehen. Ich könnte einen Museumsbesuch machen. Ich könnte so viel mehr machen, wenn ich nicht darauf achten müsste, ob es barrierefrei ist. Und zumal, das ist ja immer ein Irrtumsglaube, Barrierefreiheit ist eben nicht nur eine Rampe für einen Rollstuhlfahrer. Barrierefreiheit ist viel mehr und Barrierefreiheit trifft auch alle anderen. Das trifft ältere Menschen, das trifft Mutter, Vater mit Kinderwagen, das trifft Menschen mit Rollatoren. Und ich hatte vor uns draußen eine schöne Begegnung und da sagte mir jemand, draußen ein Demonstrant, wenn eine Rampe vorhanden ist, laufen Fußgänger lieber die Rampe als die Treppe.
Ich warte immer nur, nicht weil ich Zeit finde, Herr Pellmann, den Herrn Göttern immer ausreden lassen. Bitte, Herr Pellmann.
Auf Seite 6 von 13 sprechen Sie von digitaler Barrierefreiheit. Wir haben jetzt ja über bauliche Barrieren gesprochen. Wo vielleicht noch kurz, können Sie noch einen Satz zu den digitalen Barrieren sagen?
Herr Göttert.
Ja, dass zum Beispiel Webseiten barrierefrei wären, dass ich mein Handy komplett mit Sprachsteuerung bedienen kann, ohne meine Hände dafür zu benutzen, die stark eingeschränkt sind.
Vielen Dank. Vielen Dank auch für diese Runde. Wir gehen zur Runde der CDU-CSU wieder und da hat Frau Düber das Wort.
Vielen herzlichen Dank. Ich möchte noch mal auf eine Frage aus der ersten Runde zurückkommen und die explizit an Frau Dr. Robra und Herrn Dr. Schröder stellen. Und zwar geht es um die angemessenen Vorkehrungen. Wie bewerten Sie denn diese explizite Ausnahmeregelungen, dass bauliche Änderungen generell als unverhältnismäßig angesehen werden? Vielen Dank.
Vielen Dank. Frau Robra, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, es steht dem Gesetzgeber frei, auch angemessene Vorkehrungen zu definieren. Das ist ja ein unbestimmter Rechtsbegriff. Und insofern halten wir diese Ausnahme für notwendig, um eben die Mehrbelastung der Wirtschaft abzufedern und die Verhältnismäßigkeit zu wahren, gerade weil bauliche Veränderungen eben sehr zeit- und kostenintensiv sein können und auch schwer flexibel oder kurzfristig umsetzbar sind. Also es ist so einfach nicht. Teilweise sind die Regelungen ja auch in Bauordnungen geregelt und in anderen Rechtsmaterien. Ich glaube, Herr Welti hatte sogar in seiner Stellungnahme darauf hingewiesen. Insofern muss man auch schauen, dass man die Regelungsnotwendigkeit da lässt, wo sie aktuell geregelt ist und nicht hier im Behindertengleichstellungsgesetz. Deswegen halten wir diese Regelung hier für ausreichend. Man muss auch sehen, dass man eben nicht über das BGG dann andere Regelungen in anderen Gesetzen quasi aushebeln kann. Insofern ist das für uns eine sinnvolle Regelung hier in dem Gesetz, die wir unterstützen.
Und Herr Schröder, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Der Gesetzentwurf, der vorliegt, ist offensichtlich von dem Ziel getragen, einen angemessenen Interessenausgleich zwischen Unternehmen, die verpflichtet werden, einerseits und andererseits der betroffenen behinderten Menschen zu schaffen. Angemessener Interessenausgleich heißt in dem Zusammenhang auch, dass Unternehmen vor unangemessener wirtschaftlicher Belastung geschützt werden und auch keinen unzuträglichen Rechtsunsicherheiten ausgesetzt werden. Wenn wir die Gestaltung der neuen Verpflichtung, angemessene Vorkehrungen zu gewährleisten, anschauen, dann stellen wir fest, dass sie mit zahlreichen unbestimmten Rechtsbegriffen arbeitet, die ihrerseits mit unbestimmten Rechtsbegriffen versucht werden zu konkretisieren, was nur mäßig gut gelingen kann am Ende. Das heißt, wir haben in der Wirtschaft ohnehin eine hohe Rechtsunsicherheit, gerade wenn so eine neue Verpflichtung neu eingeführt wird. Und wie weit dann die Verpflichtungen im Einzelfall reichen, das vermag heute sicherlich noch keiner sicher zu prognostizieren. Umso wichtiger ist es, dass im Interesse dieses angemessenen Ausgleichs und um wirtschaftliche Überlastungen zu vermeiden, hier klare Obergrenzen für die Verpflichtung geschaffen werden, auch um den Unternehmen Rechtssicherheit zu gewähren. Das heißt, so wie Frau Roper eben ausgeführt hat, dass besonders kostenintensive und aufwendige Maßnahmen vernünftigerweise ausgeschlossen werden. Ich möchte in dem Zusammenhang auch ergänzen, der Handel befindet sich in einer intensiven Wettbewerbssituation und ist interessiert, jeden Kunden in seine Geschäfte zu bekommen und mit ihm ins Geschäft zu kommen. Und von daher hat er bereits ein hohes eigenes Interesse, alle potenziellen Kunden auch zu bedienen und die entsprechenden Vorkehrungen dafür zu treffen. Aber zwischen dem, was er macht, um Wirtschaft betreiben zu können und erfolgreich wirtschaften zu können, und dem, wozu er verpflichtet wird, da mag manchmal noch ein gewisser Unterschied und eine Diskrepanz der Möglichkeiten bestehen. Und deshalb ist es richtig, dass hier bestehende Rechtsunsicherheiten minimiert werden und mit einer klaren Obergrenze auch der Unternehmer davor geschützt wird, überlastet zu werden. Das gibt ihm Rechts- und Planungssicherheit und vereinfacht die Rechtsanwendung.
Vielen Dank, Herr Schröder. Herr Oellers, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, an Frau Möller. Frau Möller, wie bewerten Sie den Gesetzentwurf bezüglich des Abbaus von Barrieren in Bundesbehörden? Hier sieht er ja der Entwurf ja zum einen vor, bis 2045 den Abbau vorzunehmen. Zudem sollen die Sicherheitsbehörden auch als Ausnahmeregelung von dieser Barriere, von den Anforderungen an die Barrierefreiheit ausgenommen werden. Und der dritte Aspekt ist quasi der Abbau der Berichtspflichten bezüglich der Maßnahmen, wie man Barrieren in Bundesbauten abbauen möchte. Hier bitte Ihre Einschätzung.
Danke, Herr Oellers. Frau Müller. Müller, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Sie hatten ja nach der Barrierefreiheit in Bundesbehörden gefragt. Zum einen ist für uns überhaupt nicht nachvollziehbar, warum eigentlich Sicherheitsbehörden generell jetzt aus § 8 BGG ausgeschlossen werden sollen. Es gibt durchaus ja Situationen, wo ich als Bürgerin, als Bürger mit zum Beispiel der Bundespolizei mal in Kontakt kommen kann. Und dass ich dort nicht barrierefreien Zugang haben soll, ist absolut nicht nachvollziehbar. Es kann natürlich immer Situationen geben oder Bereiche auch von solchen Bauten, wo es sicherlich schwierig ist, Barrierefreiheit umzusetzen. Aber dort, wo ich doch mindestens mal den Bürgerkontakt habe, da sollte das funktionieren. Und es ist hier keine Begründung ersichtlich, warum das jetzt nicht mehr geht. Das ist auch der Punkt, den wir für am relevantesten halten in diesem ganzen Kontext. Immerhin haben wir eine Sollvorschrift bei der Barrierefreiheit im Bereich Bauen für 2035, dass wir da Barrieren abgebaut haben. Ich möchte mir erinnern, 2022 gab es mal einen Antrag Ihrer Fraktion, da wollte man das in 5 Jahren schaffen. Also deshalb hoffe ich, dass Sie es jetzt bis 2035 gut schaffen. Das würden wir uns sehr wünschen. Und wenn wir jetzt beim Bereich Zugang zu Behörden sind, nochmal der Bereich des Digitalen kurz angesprochen. Auch hier bestehen ja noch große Umsetzungsdefizite. Hier dürfen auf jeden Fall Berichtspflichten nicht gestrichen werden. Und hier müssen wir eher gucken, dass wir die Zügel ein bisschen anziehen bei der Umsetzung der digitalen Barrierefreiheit, dass sie auch dauerhaft gut wird. Danke.
Vielen Dank. Frau Düper, bitte.
vielleicht an Frau Dr. Ropra, ganz kurz in zwei Sätzen. Wie bewerten Sie die vorgesehene Präklusionsfrist von 4 Monaten für die Geltendmachung von Ansprüchen?
Ja, wir hatten die Präklusionsfrist für einen angemessenen Kompromiss und der sollte aus unserer Sicht so beibehalten werden, wie er im Gesetzentwurf steht.
Danke. Dann gehen wir in die Runde der AfD. Herr Bonhof, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, dass Sie hier sind und die Fragen beantworten. Ich möchte noch mal einen Themenkomplex ansprechen und Herrn Dr. Schröder ansprechen zu der Frage der unbestimmten Rechtsbegriffe wie zum Beispiel angemessene Vorkehrung, unverhältnismäßige Belastung etc. pp. Diese Rechtsunsicherheit führt nach meinem Dafürhalten dazu, dass es auch durchaus häufig Gerichtsverfahren anstehen. Jetzt, welche konkreten Probleme erwarten Sie für Unternehmen und Betroffene bei der praktischen Anwendung dieser Begriffe? Und besteht die Gefahr einer bundesweit uneinheitlichen Rechtsanwendung mit entsprechenden Rechtsunsicherheiten? Teil 2, die praktische Umsetzbarkeit. Welche personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten erwarten Sie insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen sowie den Einzelhandel bei der praktischen Umsetzung dieser neuen Anforderungen?
Vielen Dank, Herr Bonhoff. Herr Schröder, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat hat der Gesetzgeber, wie Sie ausführen, das Konzept der angemessenen Vorkehrungen gewählt, welches zahlreiche unbestimmte Rechtsbegriffe enthält. Wir sind allerdings auch der Meinung, dass, wenn der Weg einer rechtlichen Verpflichtung gewählt wird, es nicht zielführend wäre, hier mit konkreten Vorgaben zu arbeiten, weil diese nicht in der Lage sind, alle spezifischen Einzelfälle wirklich abzudecken, sowohl auf Seite der betroffenen behinderten Menschen als auch im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Um hier den angemessenen Ausgleich, der hier intendiert ist, wirklich zu erreichen, ist es tatsächlich nur zielführend, mit solchen unbestimmten Rechtsbegriffen zu arbeiten. Das ist das eine. Das andere ist, dass diese unbestimmten Rechtsbegriffe natürlich mit Schwierigkeiten verbunden sind, was die Rechtsanwendung angeht. Und das insbesondere dann, wenn eine solche Pflicht neu eingeführt wird und hier noch keine konkretisierende Rechtsprechung vorliegt. Insofern sehen wir durchaus das Problem einer mangelnden Vorhersehbarkeit möglicher Rechtsprechung, einer mangelnden Planbarkeit und eines sehr langen, wahrscheinlich über Jahre sich hinziehenden Prozesses der Rechtsprechung, um das Recht zu konkretisieren und diese neue Pflicht tatsächlich auch auszuformen. Das führt voraussichtlich nach unserer Einschätzung aufgrund der Tatsache, dass Rechtsverstöße für die Unternehmen mit Image- und Reputationsverlusten verbunden sein werden, tendenziell zu einer Übererfüllung der vorgesehenen Verpflichtungen. Und das ist natürlich eigentlich nicht das, was Ziel des Gesetzgebers ist, wenn er die Wirtschaft vor unverhältnismäßigen Belastungen schützen möchte. Es ist aber tatsächlich in solch einem Konzept nicht anders zu lösen. Ob am Ende des Tages die Praxis in den Betrieben vor einer Überforderung geschützt wird und geschützt werden kann, das lässt sich jetzt noch nicht abschließend sagen. Umso wichtiger ist es, dass wir eben diese Obergrenzen im Hinblick zum Beispiel auf ganz klar unverhältnismäßige Verpflichtungen, wie zum Beispiel bei den baulichen Maßnahmen, haben. Dann haben Sie die Frage gestellt, wie sieht es aus mit den Belastungen gerade im KMU-Bereich und mit den Kostenbelastungen. Zu den Kostenbelastungen hatte ich ja schon ausgeführt. Der Gesetzentwurf unterstellt, dass zahlreiche Maßnahmen kostenneutral getroffen werden können. Das halten wir allerdings zumindest aus Perspektive des Handels für lebensfremd. Wir haben eine sehr ausgefeilte Personaleinsatzplanung im Einzelhandel, die dazu führt, dass wir keine Leerläufe oder Personalüberhänge haben. Wenn also Maßnahmen getroffen werden müssen, und der Gesetzentwurf geht in der Begründung davon aus, dass das in frequenzarmen Zeiten passieren könnte, wo ohnehin Personal zur Verfügung steht, dann wird man sagen müssen, das ist realitätsfern, weil es im Einzelhandel keine Personalüberhänge gibt, sondern dann wird zusätzliches Personal vorgehalten werden müssen. Das führt zu Kostenaufwand. Was KMU angeht, sind die natürlich im Hinblick auf die Beurteilung der rechtlichen Situation mit administrativer Belastung und so weiter stärker belastet wahrscheinlich als Großunternehmen, weil Großunternehmen mehr Expertise haben, eine eigene Rechtsabteilung haben und so weiter, das alles entsprechend vielleicht etwas besser managen können. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass die Frage der Angemessenheit immer im Einzelfall beurteilt werden muss. Ein Großunternehmen mit hohem Umsatz wird aber einer viel größeren Zahl an Ansprüchen, mit einer viel größeren Zahl von Ansprüchen konfrontiert werden, sodass die wirtschaftliche Belastung im Verhältnis auf den Umsatz gerechnet auch bei einem Großunternehmen durchaus erhebliche Bedeutung haben kann. Und deshalb bei aller Wichtigkeit im Hinblick auf das KMU-Argument und die Schwierigkeiten gerade für einen Kleinunternehmer mit immer neuen gesetzlichen Vorgaben zu arbeiten, muss man eben sehen, dass die wirtschaftliche Belastung auch bei sehr großen und umsatzstarken Unternehmen eintreten kann.
Vielen Dank, Herr Schröder. Herr Bonhoff.
Ja, vielen Dank dafür. Ich habe noch eine Anschlussfrage, nicht an Sie, sondern an die Frau Möller. Sie hatten ja kritisiert, dass bauliche Veränderungen, Änderungen von Gütern und dies sei nicht pauschal als unverhältnismäßige Belastung ausgeschlossen werden, ist ein bekanntes Thema. Welche konkreten Kriterien sollte denn der Gesetzgeber vorgeben, um in der Praxis zwischen berechtigten Teilhabeinteressen und den tatsächlichen Grenzen technischer, organisatorischer oder wirtschaftlicher Umsetzbarkeit zu entscheiden?
Frau Möller, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also die angemessenen Vorkehrungen, dieses Konstrukt, wie es ja auch aus der UN-Binnenrechtskonvention kommt, das ist ja sozusagen, daher hat es ja auch seinen Ursprung als Teil des Benachteiligungsverbots. Das gibt ja eine Interessenabwägung im Einzelfall vor. Und da gibt es in den allgemeinen Bemerkungen zu Artikel 5 auch bereits Hinweise, was dort alles einzubeziehen ist in diese Interessenabwägung. Ich finde, das sollten die Gerichte letztlich dann entscheiden, ob sozusagen dieser Maßstab erfüllt ist. Das haben wir in anderen Bereichen auch und können auch eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchaus vornehmen. Und da spielt natürlich auch zum einen eine Rolle die Unternehmensgröße, da spielt eine Rolle, wie viel sozusagen an Umsatz gemacht wird. Da spielt aber auch eine Rolle, welche Bedeutung hat eigentlich dieses Rechtsgeschäft zum Beispiel für den Menschen mit Behinderung im Einzelfall. Und das sind verschiedene Aspekte, die man hier berücksichtigen kann, die auch schon vorgegeben sind.
Vielen Dank, Herr Bonhoff. Ja. Okay. Gehen wir in die Runde der SPD. Frau Heubach, bitte.
Vielen Dank, Herr Ausschussvorsitzender. Meine nächsten Fragen richten sich an Professor Dr. Felix Welti. Ich möchte Sie vielleicht etwas unerwartet und dann doch nicht unerwartet auch noch mal nach Ihrer Sicht der angemessenen Vorkehrung fragen. Vielleicht können Sie Ihre Einschätzung noch mal ergänzend mit uns teilen. Sind die als unbestimmter Rechtsbegriff schwierig? Müssen die tatsächlich durch die baulichen Veränderungen und Veränderungen an Produkten und Dienstleistungen eingeschränkt werden? Oder was spricht definitiv dafür, diesen Halbsatz zu streichen? Ich danke Ihnen.
Herr Professor Welti, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Angemessene Vorkehrungen sind die Kategorie für das, was übrig bleibt gegenüber der Prävention, die dafür sorgt, dass es gar keine Behinderungen gibt, nämlich der Barrierefreiheit, der Produktsicherheit, der Qualitätssicherung. Das sind insofern, je besser Deutschland funktioniert in Sachen Barrierefreiheit, Produktsicherheit, Qualitätssicherung, desto weniger angemessene Vorkehrungen brauchen wir. Und weil sie die Kategorie für das Unvorhergesehene sind, das hat Herr Schröder ja auch schon ausgeführt, braucht man eine Restkategorie, wo es um die Dinge geht, die man vorher nicht präventiv erfassen konnte. Das kann nur ein unbestimmter Rechtsbegriff sein. Und weil das so ist, macht es auch keinen Sinn, bestimmte Kategorien generell als unangemessen zu erklären, auch wenn es nur ein kleiner Haltegriff ist, den man als bauliche Veränderung einbauen muss. oder eine Braillebeschriftung, die einen blinden Menschen davor schützt, Produkte zu verwechseln, was für ihn gefährlich werden könnte. Das wäre eine Veränderung am Produkt, und das kann in Einzelfällen durchaus nötig sein. Der Apotheker muss es schon so machen, da steht es im Gesetz, aber bei anderen könnte es auch sinnvoll sein. Also insofern, ich glaube, es wäre schön, wenn wir hier sogar noch etwas mehr Spielraum in die Rechtsanwendung bekämen, wenn wir von erheblichen baulichen Veränderungen sprechen würden und von grundlegenden Änderungen an Produkten und Dienstleistungen. Ich glaube, das ist das, was eigentlich die Entwurfsverfasser gemeint haben, dass man sagt, der Interessenausgleich, das hat Herr Schröder auch schon gesagt, zwischen den Interessen der Wirtschaft und der Menschen mit Behinderung, der soll ja da sein. So dass man sagt, man kann nicht alles, jedenfalls nicht im ersten Schritt, regeln, und es soll nicht unverhältnismäßig sein. Aber es kann eben auch unverhältnismäßig in Richtung der Menschen mit Behinderungen sein, wenn man jede Veränderung ausschließt. Das kann sogar gefährlich sein.
Vielen Dank, Frau Heubach, bitte.
Vielen Dank. Auch meine nächste Frage geht an Professor Dr. Felix Welti. Sie warnen davor, dass die Neuregelung im BGG die Rechtsposition Menschen mit Behinderung im Zivilrecht sogar verschlechtern könnte. An welchen Punkten sehen Sie die größten Verschlechterungsrisiken gegenüber der heutigen Rechtslage?
Herr Welti, bitte.
Ja, ich habe das in meiner Stellungnahme geschrieben. Ich möchte zunächst mal klarstellen, ich glaube nicht, dass irgendjemand in diesem Raum die Lage für Menschen mit Behinderungen verschlechtern möchte. Aber bedenken Sie, was Juristinnen und Juristen aus einem Gesetz machen können, wenn man sie damit alleine lässt. Und das wird ja passieren, sobald sie diese Hallen hier verlassen hat. Und das Problem ist ja immer, jedes Gesetz steht im Verhältnis zu vielen anderen Gesetzen. Und das, was wir uns hier jetzt gerade erarbeiten, zum Verhältnis von angemessenen Vorkehrungen und Barrierefreiheit, das ist dann, wird dann in der Praxis anders gesehen. Und da ist die Gefahrenquelle, dass gesagt wird, werden könnte, Verpflichtungen, die es schon längst gibt, zum Beispiel im Baurecht oder im Arbeitsstättenrecht, zur Barrierefreiheit werden relativiert, weil die Leute sagen, da steht es doch, mit behinderten Menschen kann man es ja machen, keine baulichen Veränderungen. Und dann haben wir die Rechtsunsicherheit, die wir eigentlich vermeiden wollen. Insofern dieser Verweis auf Dinge, die eigentlich größtenteils woanders geregelt sind, vor allem die baulichen Veränderungen, der macht meiner Ansicht nach in dieser Hinsicht keinen Sinn. Ähnlich ist es mit dem Ausschluss von Schadenersatz und der Beschränkung auf Feststellungsklagen. Der Bundesrat hat ja auch schon darauf hingewiesen, da entsteht Rechtsunsicherheit. In der Gesetzesbegründung steht richtigerweise drin, Ansprüche aus bürgerlichem Recht, BGB und AGG, bleiben unberührt. Das, finde ich, ist der richtige Gedanke. Es kann ja nicht sein, dass man einen Schadenersatzanspruch ausschließt, den es heute schon längst gibt, wenn man seine Baugrube nicht richtig absichert und ein blinder Mensch fällt rein. Da gibt es heute schon genug Regelungen. Und dann kommt ein findiger Anwalt und sagt, da steht es doch. Kein Schadenersatz, wenn einem behinderten Menschen was passiert, weil wir keine angemessene Vorkehrung gemacht haben. Und schon ist die Rechtsunsicherheit da. Also an der Stelle würde ich dafür plädieren, klarzustellen, was nicht gemeint ist, nämlich dass bisherige Ansprüche nach allgemeinem bürgerlichen Recht eingeschränkt werden. Man kann das leider so verstehen, und da ist man sozusagen im Willen, einen guten Kompromiss zu schmieden, vielleicht noch nicht an der richtigen Stelle angekommen.
Vielen Dank. Frau Heubach, bitte.
Auch die nächste Frage geht an Professor Dr. Felix Welti. Zur Rechtfertigung von Ungleichbehandlung nach § 7a Absatz 2 halten Sie den Maßstab des sachlichen Grundes für zu niedrig? Welcher verfassungs- und völkerrechtskonforme Rechtfertigungsmaßstab sollte stattdessen im Gesetz verankert werden?
Die Sache mit dem sachlichen Grund, das gibt es ja schon im AGG in § 20. Da sind die sachlichen Gründe aber konkretisiert. Und dann wird deutlich, es ist nicht jeder Grund, den jemand für sachlich hält, sondern es sind Gründe, die sich zum Beispiel aus der Sicherheit für Menschen mit Behinderungen ergeben. Da macht das einen gewissen Sinn. Wenn wir diese Konkretisierung hier nicht haben, dann besteht die Gefahr, dass jeder unter einem sachlichen Grund für sich was anderes versteht. Wäre auch eine Gefahr der Verschlechterung der Rechtslage. Und wenn zum Beispiel jeder wirtschaftliche Grund als ein sachlicher Grund gesehen würde, dann wären wir zurück im Jahr 1992, als es dieses Urteil gab, was dann mit dazu beigetragen hat, dass das Benachteiligungsverbot ins Grundgesetz kam, wo gesagt wurde, ein Hotelbetreiber darf Menschen mit Behinderungen aus dem Hotel raushalten, weil er sagt, andere Gäste können sich daran stören. Wirtschaftlicher Grund, nachvollziehbar. Aber das soll es so nicht geben. Ich glaube, da sind wir uns einig. Insofern, das muss konkretisiert werden. Das Bundesverfassungsgericht hat immer wieder gesagt, um Menschen mit Behinderungen ungleich zu behandeln, negativ, braucht es zwingende Gründe. So, das, den Maßstab haben die gesagt beim Testierverbot für Gehörlose. Da gibt es natürlich Schwierigkeiten, wenn ein Gehörloser sein Testament aufsetzt, aber doch nicht unüberwindbare, auch wenn der Assistenzhund in die Arztpraxis kommt oder wenn man Treppenlift einbaut. Das waren die drei Fälle vom Bundesverfassungsgericht und immer war ein strengerer Maßstab als sachliche Gründe. Und ich denke, das kann man hier auch im Gesetz regeln, ohne dass irgendjemand unangemessen dadurch benachteiligt wird.
Frau Heubach, nicht mehr. Ja, dann gehen wir in die Runde der CDU-CSU. Herr Oellers, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an die BDA. Frau Robra, im Gesetzentwurf ist bereits vorgesehen, dass die Bundesfachstelle Barrierefreiheit Schulungen der öffentlichen Stellen zu Fragen der Barrierefreiheit anbietet. Welche Vorteile hätte es aus Ihrer Sicht, diese Schulungsangebote auch für Unternehmen zu öffnen, um Barrierefreiheit in der Privatwirtschaft stärker durch Beratung und Unterstützung zu fördern?
Frau Robra, bitte.
Ja, wir halten es für den richtigen Ansatz, Barrierefreiheit wie überhaupt insgesamt die Inklusion von Menschen mit Behinderungen mit einer positiven Botschaft zu verbinden und Hilfestellungen zu geben, um eben Barrierefreiheit herzustellen. Deswegen halten wir die im Gesetzentwurf angelegten Ansätze für einen breiteren Auftrag der Bundesfachstelle für zielführend und richtig und für einen richtigen Ansatz. Aus unserer Sicht ist auch die Schulung von Personal wichtig, um Bewusstsein in den Betrieben zu fördern und zu schaffen, um eben auch Sensibilität im Umgang mit den unterschiedlichen Behinderungen zu schaffen und über die Möglichkeiten aufzuklären, die es dann eben gibt, um angemessene Vorkehrungen vorzunehmen. Der Gesetzentwurf ist an der Stelle ja in der Begründung sehr ausführlich, was es da an unterschiedlichen Varianten für die Herstellung von angemessenen Vorkehrungen im Einzelfall geben kann. Und da würden wir schon empfehlen, dass es ähnlich wie für öffentliche Stellen auch ein Schulungsangebot der Bundesfachstelle für Personal von privaten Unternehmen geben kann oder geben sollte.
Frau Düber, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Frau Robra und Herrn Schröder. Im Regierungsentwurf ist ja im Vergleich zum Referentenentwurf sind keine privaten Schadensersatzansprüche bzw. wurde darauf verzichtet, ebenso auf Beweiserleichterungen. Wie bewerten Sie diese Regelung und oder sehen Sie weiteren Anpassungsbedarf? Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Robra, bitte.
Ich hatte ja vorhin schon ganz kurz ausgeführt, dass wir den Ausschuss von Schadensersatzansprüchen für richtig halten. Und Herr Schröder hatte das ja auch gerade schon an unterschiedlichen Stellen ausgeführt. Aus unserer Sicht muss noch rechtsklarer ausgeschlossen werden der Entschädigungsanspruch. Also das Thema Rechtsklarheit findet sich in diesem Gesetz an verschiedenen Stellen. Was eben auch noch wichtig ist, ist, dass man die Präklusionsfrist, so wie sie ist, beibehält und eben nicht wieder zu einer Beweislastumkehr zurückkehrt, sondern bei der zivilrechtlichen Beweislast bleibt, die dazu beitragen kann, dass Menschen mit Behinderung ihre Rechte geltend machen werden durch die Beseitigungsunterlassungsansprüche. Damit wird das Ziel des Gesetzes erreicht, Barrierefreiheit zu fördern.
Und Herr Schröder, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Wenn wir über die Schadensersatzansprüche sprechen, dann meine ich, müssen wir uns die Frage stellen, sind Schadensersatzansprüche erforderlich, um eine effiziente Rechtsdurchsetzung zu gewährleisten? Und da hilft auch manchmal ein Blick in andere Rechtsgebiete und ich möchte mal auf das Lauterkeitsrecht verweisen. Im Lauterkeitsrecht haben wir über Jahrzehnte ausschließlich mit Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen gearbeitet. Und zwar sehr erfolgreich, effizient, schnell und bürokratiearm. Konnte hier rechtskonformes Verhalten der Wirtschaft gewährleistet werden. Ich kann überhaupt nicht erkennen, warum in dem Fall der Verpflichtung zu angemessene Vorkehrungen zu gewährleisten, die Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche nicht ausreichen sollten. Gerade im Hinblick auf die Tatsache, dass wir hier, wie ich ja schon ausgeführt habe, zahlreichen Rechtsunsicherheiten in der Wirtschaft ausgesetzt sein werden und deshalb auch unbeabsichtigte Rechtsverstöße zumindest in den ersten Jahren nach Einführung der neuen Rechtspflicht nicht ausgeschlossen werden können, ist es unangemessen, die Unternehmen dann zusätzlich zu den ohnehin drohenden Reputations- und Imageverlusten auch noch mit Schadensersatzansprüchen, so wie das heute schon gesagt wurde, zu sanktionieren. Wir bewegen uns ja hier im Zivilrecht und da muss sichergestellt werden, dass Recht durchgesetzt wird, aber es muss niemand sanktioniert werden, wenn er gegen vielleicht sogar und wahrscheinlich nicht auszuschließen in der Übergangsphase gegen Rechtsvorschriften verstoßen hat. Was die Beweiserleichterungen angeht, die hier zum Teil gefordert wurden, so muss man feststellen, dass der Gesetzentwurf unserer Auffassung nach zu Recht es bei den allgemeinen zivilprozessrechtlichen Regelungen belässt. Die gewährleisten einen Rechtsstreit auf Augenhöhe. Der Anspruchsteller muss, so wie es im Zivilrecht allgemein üblich ist, die Voraussetzungen für den von ihm verlangte Leistung auf angemessene Vorkehrungen darlegen. Wenn Beweiserleichterungen eingeführt würden, würde das bedeuten, dass der Unternehmer das Nichtvorliegen der Anspruchsvoraussetzungen im Prozess darlegen müsste. Und das ist erheblich schwieriger, als die Voraussetzungen vorzutragen. Und von daher stellt sich hier auch die Frage, ob so Beweiserleichterungen an dieser Stelle tatsächlich gerechtfertigt wären. Das sehen wir nicht so.
Vielen Dank. Herr Oellers, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Welti. Herr Professor Welti, wie beurteilen Sie die Einrichtung des Bundeskompetenzzentrums leichte Sprache und deutsche Gebärdensprache? Stellt das nach Ihrer Auffassung eine sinnvolle Maßnahme dar, um Menschen mit Behinderungen den Zugang zu Informationstechniken zu erleichtern und damit die Teilhabe zu verbessern?
Herr Professor Welti.
Ich halte das für eine sehr sinnvolle Maßnahme. Wir haben ja bisher schon gesehen, dass sozusagen die schrittweise Einführung von Kompetenzzentren diesen Bereich positive Folgen gehabt hat. Hier greift der Gesetzgeber ja auch Vorschläge aus der Evaluation auf. Wir haben gerade bei der leichten Sprache ja das Problem, was wir in der Evaluation auch ermittelt haben, dass es an Standards fehlt, dass viele Verpflichtete sagen, wir würden gerne, aber wir wissen nicht genau wie. Und da kann das eine sehr sinnvolle Maßnahme sein. Möglicherweise könnte es sinnvoll sein, noch stärker in die Richtung zu gehen, durch Öffnungen zu sagen, barrierefreie Kommunikation ist an sich das Thema. Möglicherweise ist da in der Formulierung eine kleine Engführung drin. Wir wissen nicht, was die Zukunft an neuen Erkenntnissen und Vorschlägen für barrierefreie Kommunikation bringt. Aber im Ganzen finde ich, ist das ein sehr guter Vorschlag.
Vielen Dank, Herr Professor Welti. Herr Oellers.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Dann vielleicht noch eine Frage an die BDA. Wie stehen Sie dazu, die Regelungen zur Verpflichtung von Unternehmen zu angemessenen Vorkehrungen mit längeren Übergangsfristen nach Inkrafttreten der Gesetzesnovelle zu versehen?
Frau Ropra.
Ja, aus unserer Sicht bedarf es hier längerer Übergangsfristen, als im Gesetzentwurf vorgesehen sind, also von mindestens 3 Jahren. Wir hatten beim Barrierefreiheitsstärkungsgesetz resultierend aus der EU-Richtlinie ja auch längere Übergangsfristen. Insofern wäre das hier nur konsequent, zumal die Unternehmen eben auch noch die Anforderungen aus dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz in Teilen umsetzen müssen. Und hinzu kommt natürlich aktuell noch die sehr schwierige Situation in der Wirtschaft. Insofern würden wir uns hier für eine längere Umsetzungsfrist aussprechen.
Vielen Dank. Dann sind wir mit der Befragung durch. Wir kommen zur letzten Runde, zur freien Runde, wo jeder auch noch mal eine Frage stellen darf. Herr Faeser.
Ja, vielen Dank, Herr Rützel. Ich habe noch eine Frage an Herrn Dr. Schröder.
Herr Dr. Schröder, jetzt mal gesetzt den Fall, dass aus der Novellierung des benannten Gleichstellungsgesetzes tatsächlich auch mal die Pflicht zur Herstellung der Barrierefreiheit resultieren würde, was ich bei derzeitiger Ausgestaltung des Gesetzes noch nicht mal für gegeben halte. Wie beurteilen Sie denn das Fehlen von Ausgleichsansprüchen der betroffenen Akteure der Privatwirtschaft hinsichtlich der Aufwendungen der Kosten, die sie zu tragen hätten für die Herstellung der Barrierefreiheit?
Herr Schröder, bitte.
Also wir haben uns hier mit dem Konzept der angemessenen Vorkehrungen bisher befasst. Und dass daraus jetzt Ausgleichsansprüche entstehen sollten, ist jetzt bisher bei uns noch nicht diskutiert worden. Da kann ich tatsächlich an der Stelle leider nichts zu sagen.
Herr Faeser, Herr Bonhoff, haben Sie noch eine?
Und zwar ebenfalls an den Herrn Dr. Schröder. Und zwar hinsichtlich der Verwendung des Begriffes der unverhältnismäßigen Belastung, die sich auch hinsichtlich der Novellierung bei den Assistenzhunden findet. Der neue Maßstab der unverhältnismäßigen Belastung soll künftig auch für Zutrittsverweigerungen gegenüber Assistenzhundeteams gelten. Da wäre jetzt die Frage, sehen Sie die Gefahr, dass das eintritt, was wir jetzt im Hinblick auf das Behindertengleichstellungsgesetz sowieso schon prognostiziert haben, nämlich Auslegungsschwierigkeiten, mangelnde Anwendbarkeit, Rechtsstreitigkeiten und so weiter, dass es an der Stelle ebenfalls zum Tragen kommt?
Herr Schröder, bitte.
Bei neu eingeführten unbestimmten Rechtsbegriffen ist das Risiko immer gegeben. Und natürlich ist eine Frage, wie lang wird die Übergangszeit sein, bis die Rechtsprechung solche unbestimmten Rechtsbegriffe dann entsprechend konkretisiert hat, dass sie auch eine etwas generelle Bedeutung über den Einzelfall hinaus, der ja immer nur einer Entscheidung zugrunde liegt, dann erlangt. Und von daher ist bei solchen Regelungen immer zwangsläufig eine gewisse Rechtsunsicherheit erstmal gegeben, mit der man leben muss, mit der die Unternehmen auch leben müssen. Umso wichtiger ist es, das will ich an der Stelle dann auch gleich ergänzen, was Frau Robra gesagt hat, dass dann auch eine entsprechend lange Übergangsfrist gewährleistet ist. Denn die Übergangsfrist stellt zum Beispiel sicher, dass sich auch die Wissenschaft und die Rechtswissenschaft mit den neuen rechtlichen Regelungen beschäftigen kann. Wir bekommen dann Literatur, wir bekommen entsprechende Kommentierungen zu diesen neuen Vorgaben, die noch nicht konkret natürlich Rechtsprechung darstellen, aber die schon mal ein gewisses Gefühl für das geben, was mit dem Gesetz in der Praxis an Rechtspflichten dann tatsächlich verbunden sein kann. Und von daher ist gerade die Tatsache, dass wir diese unbestimmten Rechtsbegriffe haben, ein wichtiges Indiz dafür, dass wir auch entsprechende Übergangsfristen brauchen, um eine gewisse Planbarkeit zumindest zu gewährleisten.
Vielen Dank. Frau Rüffer, bitte.
Ja, meine Frage richtet sich nochmal an Christiane Möller vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Der Herr Schröder hat ja davon gesprochen, dass sich der Entwurf augenscheinlich darum bemüht, einen guten Ausgleich zwischen den Interessen behinderter Menschen und der Wirtschaft hinzubekommen. Wie kommentieren Sie das?
Frau Möller, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Also dieses Vorhaben ist nicht geglückt. Ich finde, man sieht dem Vorhaben an, wo es mal herkam und wie es dann zurechtgestutzt wurde, wenn ich das mal so platt sagen darf. Der Interessenausgleich ist nicht da. Ich hatte das versucht, vorhin in der Aufsummierung zu beschreiben, zwischen den Punkten, wo sozusagen das eigentliche Benachteiligungsverbot zulasten von Menschen mit Behinderung immer weiter eingedampft wird, sei es bei den angemessenen Vorkehrungen, sei es bei der Frage der Rechtfertigungsgründe, sei es bei der Beweislastregelung. Übrigens ist es eben auch im Gleichbehandlungsgesetz üblich, eine Beweislasterleichterung zu haben und gerade für Menschen mit Behinderung auch notwendig, um überhaupt dahin zu kommen. Sei es aber auch bei den Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung. Ich hatte es vorhin angesprochen. Und wenn ich diese Summe betrachte, dann ist dieser Interessenausgleich bislang nicht erfolgt. Und Menschen mit Behinderung haben das, was sie eigentlich bekommen sollen durch das Gesetz, nämlich eine Stärkung des Benachteiligungsverbots auf einfach gesetzlicher Ebene, würden sie nicht bekommen. Deshalb mein Appell nochmal, es jetzt wirklich besser zu machen.
Vielen Dank. Frau Heubach, bitte.
Vielen Dank, Herr Ausschussvorsitzender. Meine Frage geht noch mal an Britta Schlegel vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Ich beziehe mich auf das Verbandsklagerecht. Welche Weiterentwicklung wäre aus Ihrer Sicht bei der Verbandsklage besonders wichtig, um Menschen mit Behinderung den Zugang zum Recht zu erleichtern?
Frau Schlegel, bitte.
Ja, bisher ist im Gesetz nur die Möglichkeit einer Verbandsklage im öffentlichen Bereich gegeben. Und da ist sie auch nur auf eine Feststellungsklage ausgerichtet. Wir würden einerseits uns sehr wünschen, dass es auch Leistungs- und Verpflichtungsklagen möglich wären im öffentlichen Bereich, aber auch im privaten Bereich. Also wir würden uns die Möglichkeit einer Verbandsklage im Privatbereich wünschen, und zwar aus den Gründen, die ich auch eben schon aufgeführt habe, zu den Klagemöglichkeiten der Individuen. Menschen mit Behinderung haben es, wenn der Gesetzentwurf so bleibt, sehr, sehr schwer, zu ihrem Recht zu kommen. Sie müssen es alleine machen. Sie haben die Beweislast im Moment bei sich. Sie müssen den Prozessweg selber beschreiten, selber das Kostenrisiko tragen. Es ist in der Hinsicht für Sie sehr, sehr schwer, zu Ihrem Recht zu kommen. Das Verbandsklagerecht ermöglicht Ihnen, Unterstützung haben durch klageberechtigte Verbände, die sozusagen bestimmte Fälle auch gebündelt vorlegen können bei Gericht. Das entlastet tatsächlich auch die Wirtschaft oder kann zur Entlastung der Wirtschaft führen, weil es in der Wirtschaft dann weniger damit zu rechnen ist, dass es ganz viele individuelle Klagen gibt, sondern dass sich sozusagen ähnliche Problematiken durch eine Verbandsklage besser bündeln lassen und damit auch eine Ressourcen- und Kostenreduzierung für die Unternehmen, die beklagt werden, dadurch auch möglich wird.
Vielen Dank, Frau Schlegel. Herr Pellmann, bitte.
Eine abschließende Frage, Herr Göttert. Das war aber jetzt ein bisschen auch bei verschiedenen Stellungnahmen hier im Raum. Die direkte Frage, wie schätzen Sie es ein, verstößt das derzeit vorliegende BGG gegen das Grundgesetz?
Herr Göttert, bitte.
Danke, Herr Pellmann, für die Frage. Auf jeden Fall verstößt das derzeitige Gesetz gegen das Grundgesetz, weil im Artikel 3 steht drinnen, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Und wir Menschen mit Behinderung werden ständig und immer wiederkehrend benachteiligt. Und ich finde es persönlich eine Sauerei, dass wir im Jahre 2026 immer noch über Barrierefreiheit sprechen müssen.
Vielen Dank. Dann Herr Oellers, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine letzte Frage richtet sich an Herrn Schröder vom HDE. Vielleicht noch mal drei kurze Aspekte. Einmal zu den Übergangsfristen des Inkrafttretens. Hatten Sie eben eigentlich schon geantwortet, habe ich bei mir noch drin stehen, wenn Sie noch was zu sagen haben. Haben Sie damit die Gelegenheit, noch mal etwas zu ergänzen? Das Zweite wäre die Schulungsmaßnahmen, inwieweit die auch auf Unternehmen ausgeweitet werden sollen. Da vielleicht bitte Ihre Einschätzung. Und abschließend dann noch mal vielleicht eine Bitte, dass Sie vielleicht noch mal einen Kontext herstellen zwischen den unterschiedlichen Interessen, die ja jetzt auch in der Anhörung noch mal klar wurden, dieses Gesetzes mit der entsprechenden Zielrichtung. Dankeschön.
Herr Schröder, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Oellers, für die Frage. Also was die Übergangsfrist angeht, ist es ja tatsächlich so, dass sich die deutsche Wirtschaft im Augenblick in einer schwierigen Situation befindet. Im Allgemeinen, der Einzelhandel befindet sich aufgrund der Nachfrageschwäche des geschwächten Konsuminteresses der Bürger in einer speziell schwierigen Situation. In dieser Situation sind die Handelsunternehmen damit befasst, dass sie das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz im Augenblick umsetzen müssen. Das ist mit erheblichen Herausforderungen für die Unternehmen verbunden. Und von daher spricht schon von daher viel dafür, dass man hier diese neuen Verpflichtungen nicht sofort in Kraft treten lässt, sondern mit einer entsprechenden Übergangsfrist versieht, auch um den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich auf das neue Recht einzustellen, wie schon gesagt, um auch mehr Rechtserkenntnisse zu gewinnen in der Übergangsfrist, wie das Recht richtig anzuwenden ist und um nicht zuletzt auch den Unternehmen vielleicht schon vorher die Möglichkeit zu geben, freiwillig das neue Recht anzuwenden. Im Wettbewerb ist das sicherlich ein wichtiger Punkt. Wer ist der Erste? Wer ist das Unternehmen, was die neuen Verpflichtungen schon umsetzt, kann durchaus auch ein Punkt sein. Und von daher spricht einiges dafür, hier etwas die Zeit zu lassen, aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch um rechtssichere Anwendung des neuen Rechts zu ermöglichen. im Hinblick auf die Schulungsmaßnahmen kann ich mich nur dem anschließen, was Frau Ropa gesagt hat. Das ist sicherlich sinnvoll, das auch entsprechend zu erweitern und ist genau der richtige Weg. Und der letzte Punkt war, wenn Sie mir noch eben mal helfen.
Bei der Gesamtschau im Kontext der Interessen.
Schauen Sie auch wieder auf die Uhr, ganz kurz noch.
Ja. In der Gesamtschau ist es eben, ist eben zu sehen, dass wir hier einen angemessenen und ausgewogenen Versuch haben. Wir wären der Meinung gewesen, es hätte vielleicht auch gereicht, erst mal mit Anreizen zu arbeiten, so wie das ja auch mal in den Koalitionsverhandlungen erwogen worden wäre. Der Koalitionsvertrag spricht davon, dass man auf Barrierefreiheit hinwirken will. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Hier geht der Gesetzgeber etwas weiter, aber er geht nicht zu weit.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Stellungnahmen hier im Saal, auch schriftlich im Vorfeld. Wir sind am Ende unserer Anhörung angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen. Ich bedanke mich auch für die ganze Organisation dieser Anhörung, bei den Dolmetschenden, die hier im Saal, aber auch draußen und aus München zugeschaltet waren und übersetzt haben. Vielen, vielen Dank. Ich möchte wirklich noch erinnern, die Möglichkeit auch zu nutzen, dass ein weiterer Austausch im Moment möglich ist draußen in der Halle. Nutzen Sie die Gelegenheit, kommen Sie miteinander in den Austausch, ins Gespräch. Die Sitzung ist geschlossen. Die nächste Sitzung ist am Mittwoch, den 24. Juni um 9:30 Uhr, nicht öffentlich. Schönen Tag noch.